Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag, wo wir heute Morgen, wie angekündigt, die 7 Sendschreiben aus Offenbarung 2 und 3 näher anschauen wollen. Zu Beginn lese ich das erste Sendschreiben an Ephesus, Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dieses sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der da wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erfunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen. Und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Die Offenbarung gilt ja als das schwierigste Buch im Neuen Testament. Und das hängt auch damit zusammen, dass man nicht unbedingt eben den Auslegungsschlüssel im Buch selbst beachtet. Aber mit Hilfe dieses Schlüssels in Kapitel 1, Vers 19, wird uns schon mal klar, dass die Einteilung des Buches ganz einfach ist. Der Herr Jesus erscheint Johannes auf Patmos und erklärt ihm, 1, Vers 19, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Hier wird uns klar gemacht, die Offenbarung besteht aus 3 Teilen. Erstens, was du gesehen hast. Das ist die Vision, das Gesicht von dem auferstandenen Herrn Jesus Christus in Kapitel 1. Da, wo der Herr Jesus als verherrlichter Menschensohn Johannes erscheint. Also, was du gesehen hast, das bezieht sich auf Kapitel 1. So, dann haben wir, was ist, und drittens, was geschehen wird nach diesem. Nun, wenn wir aufschlagen Kapitel 4, Vers 1, dann sehen wir, wo dieser dritte Teil beginnt. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Hier haben wir genau diesen Ausdruck, was geschehen wird nach diesem. Kapitel 4, Vers 1, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Daraus folgt, ab Kapitel 4, Vers 1 haben wir den dritten Teil. Nun bleibt für Teil 2, was ist, nur noch das übrig, was dazwischen liegt. Das sind die Kapitel 2 und 3 mit den 7 Sendschreiben. Es ist auch so, dass der dritte Teil, was geschehen wird nach diesem, die Ereignisse beschreibt in der Zukunft ab der Entrückung der Gemeinde. Nicht wahr? In Kapitel 4, Vers 1 wird Johannes als Apostel und Vertreter der Gemeinde in den Himmel hinaufgerufen. Und er wird gewissermaßen entrückt in den Himmel. Dann sieht er die 24 Ältesten im Himmel, bekleidet mit weißen Priestergewändern und gekrönt mit goldenen Kronen. Es sind Könige und Priester. Die 24 Ältesten waren im Tempel zu Jerusalem die Häupter der 24 Priesterklassen, gemäß 1. Chroniker 24. Das war schon von David so organisiert. Normalerweise waren diese 24 Ältesten nie zusammen im Tempel zu Jerusalem, denn jede Abteilung hatte im Lauf des Jahres eine Woche Dienst, von Sabbat bis Sabbat, in der ersten Jahreshälfte und nochmals in der zweiten Jahreshälfte. Und so kommt man dann schon auf 48 Wochen. Aber an den großen Festen, wo das ganze Volk jeweils nach Jerusalem gehen musste, an Passa, am Pfingstfest, das ist das Fest der Wochen, Shavuot, und am Laubhüttenfest, Sukkot, im Herbst, da mussten alle 24 Priesterklassen antreten. Nun, Johannes kommt in den Himmel, Offenbarung 4, und er sieht alle 24 Ältesten im Himmel. Das bedeutet, das ganze Volk Gottes ist hier im Himmel anwesend. Und welches Volk Gottes ist gemeint? Nun, in Offenbarung 1, Vers 5, in der Begrüßung schreibt Johannes, Vers 4, Johannes den sieben Gemeinden. Und in Vers 5 sagt er in der Mitte, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also Johannes nennt die Gläubigen, die Erlösten der Jetztzeit, nennt er ein Königtum und Priester. Und somit sieht Johannes also ab Kapitel 4 die ganze Gemeinde versammelt, dargestellt in den 24 Ältesten im Himmel. Und dann in Kapitel 5 sieht er das Lamm Gottes, den Herrn Jesus, als Menschen mit den Wunden seines Leidens. Und dieser Mensch im Himmel, das Lamm Gottes, öffnet ab Kapitel 6 das Buch des Gerichts mit den sieben Siegeln. Und so kommen in der Folge diese harten, schrecklichen Gerichte über die Welt. Mit anderen Worten, nach der Entrückung. Also wir können sagen, alles in der Offenbarung ab Kapitel 4 und folgende ist noch in der Zukunft. Nun haben wir aber eben diesen Teil 2, was ist? Das sind nun eben Offenbarung 2 und 3, die sieben Sendschreiben. Diese Kapitel sprechen von sieben Gemeinden, die es gab zur Zeit des Johannes. Aber, weil die Offenbarung grundsätzlich ein prophetisches Buch ist, übrigens das einzige im Neuen Testament, das grundsätzlich prophetisch ist, es gibt viele Prophetie, auch in den Evangelien, in den Briefen, aber diese Schriften sind nicht grundsätzlich prophetische Schriften der Zukunft. In der Offenbarung haben wir ein grundsätzlich prophetisches Buch und darum muss es uns nicht wundern, dass auch diese geschichtlichen Kapitel 2 und 3 auch eine prophetische Bedeutung haben. Also ganz wörtlich beziehen sich diese zwei Kapitel auf sieben Gemeinden, die es am Ende des ersten Jahrhunderts gab in der Provinz Asia, das ist heutige Westtürkei. Etwa so groß wie die Schweiz. Am Ende des ersten Jahrhunderts, aus dem Grund, Johannes war ja verbannt auf die Insel Patmos unter Kaiser Domitian. Und zwar um 95 nach Christus. Darum können wir sagen, also hier wird der Zustand von sieben Gemeinden beschrieben, am Ende des ersten Jahrhunderts oder ganz am Ende der apostolischen Zeit. Denn als letzter aller Apostel Jesu Christi, der Zwölfe für Israel und Paulus für die Heiden, starb Johannes. Und zwar starb er in der Anfangszeit der Regierung von 3 Jahren. 3 Jahren folgte auf Domitian um 98. Das heißt, das Todesdatum von Johannes, dem letzten Apostel, fällt so ungefähr auf das Jahr 100 nach Christus. So sind wir hier also ganz am Ende der apostolischen Zeit der Kirche. Es geht hier also um die gegenwärtige Zeit der Gnade, bevor einmal die Zeit des Gerichtes über die Welt kommen wird, ab Kapitel 4. Nun können wir also diese Sendschreiben lesen, in dem Sinn, dass sie zeigen, wie diese Gemeinden damals waren, nach etwas mehr als 60 Jahren Christentum. Und wir sehen da all die Verfallserscheinungen, die da bereits eingetreten waren. Aber das Ganze hat eine prophetische Bedeutung und wir können in diesen 7 Sendschreiben die ganze Kirchengeschichte sehen, ab der Zeit der Apostel bis zur Entrückung der Gemeinde. Und es geht tatsächlich auf, dass man die 2000 Jahre Kirchengeschichte so in 7 Abschnitte, 7 Perioden einteilen kann, entsprechend den 7 Sendschreiben. Das ist natürlich sehr erstaunlich. Und das umso mehr, wenn man feststellt, dass die Reihenfolge dieser 7 Sendschreiben effektiv der Reihenfolge der Erfüllung in der Kirchengeschichte entspricht. Man kann sich ja fragen, wie viele Möglichkeiten hätte es gegeben, dass die Sendschreiben falsch angeordnet sind, so wie es sich eben in der Geschichte nicht erfüllt hat. Nun, das ist die Frage, die man in der Schule im Fach Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung lernt. Also wir haben Hans und Peter auf 2 Stühlen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, Hans und Peter anzuordnen? Ganz einfach, 2. Einmal hier Hans und dann da Peter. Aber kommt jetzt noch Urs dazu? Wie viele Möglichkeiten gibt es, Hans, Peter und Urs anzuordnen? Nun, da sind es schon deutlich mehr, mit 3 Stühlen. Und zwar rechnet das man mit Fakultät, also 3 Ausrufezeichen, das bedeutet 1 mal 2 mal 3. Also 6 Möglichkeiten gibt es. Aber wenn es dann 4 Schüler sind, dann gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, 1 mal 2 mal 3 mal 4. Und eben bei 7 ist es 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7, 5040. Mit anderen Worten, die Sendschreiben könnte man auf 5039 falsche Reihenfolgen aufschreiben, wie sie sich nicht erfüllt haben, aber in der Bibel ist genau diese 5040. Möglichkeit, die dem Ablauf der Kirchengeschichte entspricht, zu finden. Das ist doch schon mal eindrücklich. Und es wird noch eindrücklicher, wenn man nämlich schaut, wie diese 7 Gemeinden auf der Landkarte angeordnet sind. Es beginnt ja mit Ephesus, dann kommt Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Nun, das eignet sich wunderbar, um mit dem Auto eine Rundreise zu machen in Asia. Also man geht von Ephesus in den Norden, weiter in den Norden und kann alle schön in einer Tour erreichen und kommt dann wieder nach Laodicea und dann ist es wieder eine kurze Reise zurück nach Ephesus. Die sind also geografisch ganz klar in einer, kann man sagen, topologischen Ordnung sind die aufgeführt, aber gleichzeitig entspricht das genau dem Ablauf der Kirchengeschichte. Das macht das Ganze noch erstaunlicher, würde ich sagen. In jedem Sendschreiben stellt sich der Herr Jesus am Anfang vor, in seiner Herrlichkeit. In Ephesus haben wir gelesen, Vers 1, dieses sagt, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält, der da wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. In jedem Sendschreiben stellt sich der Herr Jesus anders vor. Er zeigt etwas von seiner Herrlichkeit, die aber gerade mit dem Inhalt der Botschaft des betreffenden Sendschreibens einen besonderen Bezug, eine besondere Beziehung hat. Das zeigt auch, der Jesus hat in sich eine Herrlichkeit, die allen Bedürfnissen, allen Notwendigkeiten entspricht. Für jede Not, für jede Situation gibt es eine Entsprechung aus seinem Wesen heraus. Was auch auffällt, der Herr Jesus erwähnt immer zuerst in den Sendschreiben das Gute. Erst danach kommt die Ermahnung. Wenn wir irgendwo etwas Schlechtes sehen, dann haben wir oft einen Röhrenblick und sehen nur das Schlechte. Aber der Herr Jesus kann sogar bei Gemeinden, wo es wirklich sehr, sehr schlimm stand, kann er zuerst das Positive, das Gute anerkennen, loben, ohne dann aber das Negative zuzudecken. Das wird dann auch behandelt. Aber danach. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig und sie hilft uns auch, wie wir uns verhalten sollen gegenüber Schwierigkeiten. Eben, dass wir diese Ausgeglichenheit haben, zuerst das, was Gott gewirkt ist, auch anzuerkennen. Nur zwei Sendschreiben enthalten keine Ermahnung. Smyrna, wo es um die leidende Gemeinde geht, und Philadelphia, die Gemeinde, die treu am Herrn und an seinem Wort festhält. Wir werden sehen, Smyrna in der prophetischen Bedeutung bezieht sich auf eine Zeit der Kirche, der Gemeinde, wo schon viele falsche Dinge in die Gemeinde hineingekommen waren. Aber im Sendschreiben an Smyrna wird das nicht erwähnt. Und zwar, weil die Gemeinde so schwer leidet. Und darum können wir auch da ableiten, wenn jemand sehr schwer leidet, muss man umso mehr aufpassen mit Ermahnung und Vorwürfen. Wir sehen das bei Hiob, als seine Freunde kamen und sich Gedanken machten, ob dieser Hiob doch nicht in Wirklichkeit ein Heuchler war, beginnen sie dann schließlich ihn auch ganz offen anzugreifen, in Frage zu stellen. Und das führt bei diesem schwerleidenden Hiob dazu, dass er ins andere Extrem geht und sich schließlich so verteidigt, dass er sich schwer an Gott versündigt. Und sogar Gott schließlich Unrecht vorwirft. Also es ist sehr, sehr heikel, wenn man schwer leidende Menschen ermahnt. Da braucht es ganz besonders Feingefühl und Einfühlungsvermögen, um eben die Betreffenden nicht zu überbelasten. Also der Herr macht Mut, denn er sieht diese Treue, die so groß war, dass die Gemeinde in Smyrna bereit war, für den Herrn zu leiden bis zum Tod. Ja? Also ist auch noch wichtig, es geht nicht darum, dass sie fundamental daneben gewesen wären. Aber es gab schon viele ganz falsche Entwicklungen, aber der Herr anerkennt diese Treue, die da war bis zum Tod. Siebenmal finden wir in den Sendschreiben Verheißungen an die Überwinder. Nämlich immer am Schluss der Sendschreiben. Wer sind diese Überwinder? Nun, Johannes hat das in seinem ersten Brief beschrieben, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Johannes erklärt, die Überwinder, das sind die wahrhaft wiedergeborenen Gläubigen. Wichtig, wenn wir die Sendschreiben lesen, dann geht es nicht um Einzelpersonen, sondern es geht um Gemeinden. Und es ist auch nicht so, dass davon ausgegangen wird, dass alle wirklich wiedergeboren waren. Wir haben das Problem bereits in der Anfangszeit der Gemeinde. Galater 2 macht das deutlich. Das Problem, dass eben Menschen sich einschleichen, die gar nicht wiedergeboren sind. Paulus bereits erwähnt im Galaterbrief, Galater 2, Vers 4, es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christus Jesus haben, damit sie uns in Knechtschaft brächten, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Also das Problem von falschen Brüdern war von Anfang an da, obwohl man in der frühen Kirche eben darauf geachtet hat, dass nicht jeder, der sagt, ich bin ein Christ, einfach als solcher in der Gemeinde aufgenommen und zum Abendmahl zugelassen war. Wir sehen an vielen Stellen im Neuen Testament, dass zum Beispiel die Gläubigen, wenn sie eine unbekannte Gemeinde besuchten, von ihrer Heimatgemeinde ein Empfehlungsschreiben mitgenommen haben, das eben die betreffende Person empfiehlt als ein Wiedergeborener, der treu dem Herrn nachfolgt. Und so war damit ein gewisser Schutz gegeben, aber es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Nun, Offenbarung 2 und 3 macht klar, in all diesen Schwierigkeiten der örtlichen Gemeinden kommt letztlich zum Ausdruck durch das Überwinden, wer wirklich Leben aus Gott hat. Also die wahren Gläubigen, die überwinden diese Nöte. Siebenmal, nämlich am Schluss von jedem Sendschreiben steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Interessante ist, das Sendschreiben an Ephesus wurde nicht nur nach Ephesus geschickt, sondern auch nach Ephesus kam die ganze Offenbarung und damit auch alle anderen Sendschreiben. Das heißt, jede Gemeinde sollte auch die Sendschreiben der anderen haben. Und so geht also alles, was hier gesagt wird, allen etwas an, aber nicht alle haben offene Ohren, um diese Botschaft aufzunehmen. Und sie richtet sich einfach an die, die wirklich hören wollen. Die können das auch verstehen. Und die können auch profitieren von den Belehrungen an die anderen Gemeinden. Die in Ephesus konnten nicht sagen, das an Sardes, das betrifft uns nicht, sondern sie mussten sich fragen, in welchen Punkten betrifft das auch uns? Und nun, das ist auch wichtig, wenn wir die Sendschreiben anschauen. Erstens historisch, die Gemeinden, wie sie damals waren. Zweitens prophetisch, was diese Gemeinden entsprechend den sieben Abschnitten der Kirchengeschichte zu sagen haben. Aber drittens müssen wir uns fragen, was bedeutet jedes Sendschreiben für die örtliche Gemeinde, da wo ich bin? Denn man wird immer Parallelen finden, ah, das passt eigentlich genau auch zu unserer Situation. Niemand kann das also abtun und sagen, ja, Sardes, das richtet sich an die Gemeinden der Reformation. Nein, das hat allen etwas zu sagen. Und in einer vierten Weise müssen wir uns auch ganz persönlich fragen, was hat das Sendschreiben an Ephesus mir persönlich zu sagen? Denn es könnte theoretisch sein, dass man in einer Ortsgemeinde ist, wo alle an der ersten Liebe zum Herrn festhalten, aber eben ich nicht. Und dann ist das Sendschreiben an Ephesus genau für mich. Dann kann ich also nicht sagen, ja gut, also bei uns in der Gemeinde geht es ja recht gut, bei mir persönlich zwar nicht so ganz, aber also auch für jeden persönlich ist es geschrieben und es ist so wichtig, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In den Sendschreiben 1 bis 3 kommt dieses, wer Ohren hat zu hören, noch bevor gesagt wird, wer überwindet, der wird das und das als Belohnung bekommen. In den Sendschreiben 4 bis 7 kommt es aber immer nach dem Aufruf an die Überwinder. Wir werden gleich sehen, das hat auch seine Bedeutung. Wenn man es prophetisch anschaut, kann man sagen, in den Zeitperioden der ersten drei Sendschreiben, Ephesus, Smyrna, Pergamus, war von Gottes Seite her noch die Erwartung da, dass die Masse des christlichen Zeugnisses umkehren könnte. Also es wurde noch erwartet von der ganzen Masse, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber dann mit Thyatira ändert es sich. Der Herr erwartet gar nicht mehr, dass wirklich alle umkehren werden. Er gibt zwar allen die Möglichkeit umzukehren, aber dieses, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, richtet sich eigentlich nur noch an die Überwinder. Dann, bevor wir die einzelnen Sendschreiben anschauen, noch etwas zu diesem Ausdruck der Engel der Gemeinde. Bei jedem Sendschreiben wird das ja so gesagt, zum Beispiel Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Vers 8, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Nun, was ist mit diesem Engel gemeint? Wichtig zunächst, Engel, griechisch Angelos, bedeutet einfach Bote, Gesandter. Das entspricht im Alten Testament dem Wort Malach, Bote, Gesandter. Und es ist im Alten wie im Neuen Testament so, dass diese Ausdrücke können bezeichnen Menschen, die abgesandt sind mit einer Botschaft. Zum Beispiel von einem König im Alten Testament. Oder zum Beispiel Johannes der Täufer wird Engel genannt. In Malachi 3 sagt der Herr prophetisch, siehe, ich sende meinen Engel vor meinem Angesicht her, der meinen Weg bereiten wird. Und das hat sich erfüllt in Johannes dem Täufer. Im Neuen Testament wird dieses Wort zitiert in Markus 1 und das Wort Angelos wird auf Johannes den Täufer angewendet. Er war dieser Bote von Gott. Aber dieses gleiche Wort wird auch benutzt für die Engel, im engeren Sinn des Wortes, wie wir das im Deutschen brauchen. Die Engel sind auch Boten Gottes, Abgesandte Gottes. Und schließlich wird das Wort auch gebraucht, bereits im Alten Testament, wenn es geht um der Bote des Herrn. Der Malach Adonai, dann merkt man, das ist Gott selbst. Und zwar der Sohn Gottes, gesandt vom Vater, schon im Alten Testament in einem bestimmten Auftrag. Jetzt, wer ist der Engel der Gemeinde? Nun, da muss man also nicht denken, jede Ortsgemeinde hat einen Engel, der für die Gemeinde steht. So etwas finden wir nirgends in der Bibel angedeutet. Man könnte sagen, ja, aber vielleicht ist das der Pfarrer der Gemeinde. Aber es ist so, im Neuen Testament finden wir nirgends das Ein-Mann-System. Wir finden die Gläubigen als eine Bruderschaft. Das schließt übrigens die Schwestern mit ein. Im Deutschen sagen wir Geschwister, wenn wir Brüder und Schwestern zusammen meinen. Aber das Wort Geschwister kommt eigentlich von Schwestern. Aber die Brüder sind auch gemeint. Und im Neuen Testament, wenn über die Bruderschaft gesprochen wird, dann sind das die Brüder, aber die Schwestern sind auch gemeint. Ja, also es gibt die Bruderschaft, das ist die Summe der Gläubigen an einem Ort. Und als Führung, als geistliche Führung spricht die Bibel von Ältesten, die gleichzeitig auch Aufseher genannt werden, die aber keine Diktatoren sind, sondern Vorbilder der Herde, die auch einen Hirtendienst tun in der Gemeinde. Diese Ältesten werden immer in der Mehrzahl genannt. Es gibt nicht den Ältesten der Gemeinde sowieso. Also, das funktioniert nicht. Und es wird auch klar, wenn wir die Sendschreiben jetzt durchlesen, dass eigentlich hier nicht eine Person angesprochen wird, sondern es geht hier um die Gemeinde in dem Sinn als Ganzes. Und trotzdem kann es sein, dass mal eine kleinere Gruppe innerhalb der Gemeinde, die wird nicht eingeschlossen in diesen Ausdruck der Engel. Kapitel 2, Vers 18, dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Und dann plötzlich in Vers 24, euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Also hier werden diese Übrigen, die ganz am Rand der Gemeinde stehen und sich eigentlich gar nicht mehr identifizieren mit all dem Falschen, das in Thyatira war, die werden gewissermaßen als die Übrigen nebst dem Engel der Gemeinde gesehen. Das heißt also, der Engel der Gemeinde, das sind diejenigen, die hauptsächlich dieses Zeugnis tragen, vertreten und Verantwortung mittragen. Also, das kann die ganze Gemeinde sein oder der wesentliche Bestandteil der Gemeinde. Und Engel aus dem Grund, weil der Jesus, der jetzt wieder zurück ist im Himmel, die Gläubigen gesandt hat in diese Welt als ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis soll sich ganz speziell äußern durch Ortsgemeinden in dieser Welt. Die Ortsgemeinden haben einen evangelistischen Auftrag. am Ort das Licht Gottes auszustrahlen. Und dieses Licht wird übrigens verdeutlicht in Kapitel 1, Vers 20. Da sagt der Herr Jesus, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Also zuerst Sterne, das sind Lichtträger in der dunklen Nacht. Und so hat also jede örtliche Gemeinde, alle, die dieses Zeugnis wirklich mittragen und Verantwortung tragen, die sind Lichtträger in einer dunklen Welt. Christus, das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12, ist nicht mehr da. Und darum ist es eigentlich seit dem Weggang des Herrn Jesus Nacht auf dieser Erde. Geistliche Nacht. Aber die Gläubigen haben den Auftrag, als Himmelslichter zu leuchten. Und dann werden weiter die sieben Gemeinden, und zwar wirklich alle, auch die übrigen, die in Thyatira sind, werden identifiziert mit sieben Leuchter. Es ist hier der Ausdruck, der in der Bibel auch bezeichnet, den siebenarmigen Leuchter, die Menorah, aus dem Heiligtum im Tempel. Also jede Ortsgemeinde stellt als Ganzes eine Menorah, einen goldenen Leuchter, dar. Und das macht also deutlich, wir sind ausgesandt in diese Welt, um in dieser Nacht ein himmlisches Licht zu geben, um in dieser Dunkelheit ein Licht aus dem Heiligtum zu geben. Das heißt, ein Licht, das sich eben gerade von dem sündhaften Treiben und dem Zeitgeist dieser Welt ganz klar unterscheidet. Es ist Licht aus der Gegenwart Gottes, Licht aus dem Heiligtum. Es erstaunt vielleicht, dass hier von sieben goldenen Leuchtern die Rede ist. In der Stiftshütte gab es doch nur einen goldenen Leuchter. Ja. Und wie war es im Salomo-Tempel? Da gab es 11. Ich war im Salomo-Tempel, wurde der siebenarmige Leuchter von Mose aus der Stiftshütte wurde übernommen und Salomo musste 10 weitere siebenarmige goldige Leuchter herstellen. Und so wurde auch der goldene Schaubrottisch von der Stiftshütte übernommen, aber Salomo hat 10 weitere goldene Schaubrottische hinzugefügt. Und darum muss es uns gar nicht wundern, wenn hier über diese vielen Menorot, also Mehrzahl von Menorah, gesprochen wird. Ja, also wir sind ausgesandt, haben einen Auftrag in dieser Welt als Lichtträger. Jetzt gehen wir zum ersten Sendschreiben, Ephesus. Ich habe das überschrieben mit die erste Liebe verlassen. Ephesus bedeutet die Begehrte. Und wenn man daran denkt, dass die Gemeinde gesehen wird im Neuen Testament als die Braut Christi. 2. Korinther 11, Vers 1 und 2 erklärt, dass die Gemeinde mit Christus verlobt ist. Und sie ist von Christus geliebt, begehrt. Das kommt gerade in diesem Namen Ephesus zum Ausdruck. Er liebt die Gemeinde. Er will sie ganz für sich haben, für sich allein. Vielleicht noch eine Erklärung zu dieser Stadt Ephesus in der heutigen Türkei im Allgemeinen. Es war ein ganz bedeutender Seehafen. Weiter der Standort des großen Artemis-Tempels, der zu einem der sieben Weltwunder der alten Welt gerechnet wurde. Dort in Ephesus hat Paulus eine ausgedehnte Missionsarbeit durchgeführt mit Gemeindegründung. Das kann man alles nachlesen in Apostelgeschichte 19. Und zwar, während Paulus ja oft auf seinen Missionsreisen nur sehr kurz an einem bestimmten Ort war und nach der Gemeindegründung dann schon wieder weitergegangen war, blieb er dort besonders lang. Apostelgeschichte 19 spricht von 3 Jahren. So war das von 52 bis 55 nach Christus. Er hat täglich in der Schule des Tyrannus, also das war ein gemieteter Schulraum, hat er die Gläubigen im Wort Gottes unterwiesen. Also er hat Tag für Tag, kann man sagen, Bibelstudientage durchgeführt mit den Gläubigen. Und nun könnte man denken, ja, aber wenn die Gläubigen so gedrillt waren auf Bibelstudium, dann waren sie sicher nicht sehr missionarisch. Aber wir lesen im gleichen Kapitel, dass in dieser Zeit alle Menschen in Asia, in dieser ganzen Provinz, von dem Evangelium gehört haben. Also das wahre Bibelstudium führt zu Aktivität im Evangelisieren. Sonst ist irgendetwas schiefgegangen, wenn es nicht dazu führt. Das Bibelstudium muss, wenn es geistlich ist, dazu führen, dass wir motiviert, angespornt werden zum Evangelisieren. Also es ging alles aus von Ephesus und so hat sich das eben ausgebreitet an anderen Orten und so konnten eben auch an anderen Orten Gemeinden gegründet werden. Und nun lesen wir da eben von Smyrna, Pergamus, Thyatira und so weiter. Es gab übrigens in der Provinz Asia noch mehr Gemeinden als nur diese sieben. Kolossä gehört auch zu Asia. An die Gemeinde wurde der Kolosserbrief geschrieben. Und Hierapolis, eine Gemeinde, die am Schluss des Kolosserbriefes erwähnt wird, war auch in Asia. Also wir wissen mindestens von 9 Gemeinden. Und das in einem Gebiet so groß wie die Schweiz. Innerhalb von 3 Jahren war das missioniert. Nicht schlecht. Nun, Ephesus, hier im Sendschreiben, ist die Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit, wie ich das bereits erklärt habe. Und wir sehen, da war noch vieles ganz in Ordnung. Und der Herr betont ja, wie er sich vorstellt, er ist derjenige, der in seiner rechten Hand diese Sterne hält. Er hat alle Gemeinden in seiner Hand, das heißt, er hat die Kontrolle, ist ihm nie entgangen. Die war völlig da. Und er wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Das heißt, der Jesus ist also gegenwärtig und untersucht, ob alle diese Leuchter wirklich das wahre Licht von sich geben. So wie der hohe Priester im Heiligtum des Salomo-Tempels zwischen diesen Leuchtern wandelte und immer wieder kontrollieren musste, ob alle Lampen auch richtig brennen. Sonst mussten sie behandelt werden, der Docht musste gestutzt werden und so weiter. Da gab es ja bestimmte Instrumente, die sind alle beschrieben in 2. Mose 25, diese Hilfsinstrumente, um die Leuchter instand zu halten. Also, der Herr hat alles in seiner Hand, er kontrolliert alles und darum kann er sagen in Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. War alles noch ganz positiv und gut. Nur, wenn man 1. Thessalonicher 1 im Hinterkopf hat, dann merkt man hier bereits einen Vorwurf. In 1. Thessalonicher 1 sagt Paulus, eine Gemeinde, die erst gerade vor kurzem gegründet worden war und bereits durch schwere Verfolgung hindurchgegangen war, da sagt er, 1, Vers 2. Wir danken Gott allezeit für euch alle, euer Erwähnen in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Hier haben wir genau im Grundtext genau die gleichen 3 Wörter. Epheser 2, 2. Ich kenne deine Werke oder Arbeit. Werk, dann zweitens Mühe oder Arbeit und drittens Ausharren. Also diese 3 Begriffe sind im Grundtext genau die gleichen wie hier, aber im 1. Thessalonicher Brief werden diese 3 Wörter immer ergänzt. Paulus sagt, das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf die Wiederkunft Christi. Glauben, Liebe, Hoffnung. diese ganz wesentlichen, praktischen Grundkennzeichen des wahren Christentums, gemäß 1. Korinther 13 am Schluss. Glauben, Liebe, Hoffnung. Also alles war davon gekennzeichnet. Es war nicht nur Werk, sondern es war Werk, das wirklich aus dem Glauben herauskam. Es war nicht nur Mühe, sondern Mühe, die aus der göttlich gewirkten Liebe herauskam. Es war nicht nur Ausharren, sondern es war Ausharren, das motiviert war durch den Blick auf die Wiederkunft Christi. Und das fehlt in Ephesus, Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke, deine Arbeit, dein Ausharren. Äußerlich ist alles noch gut, aber woher kommt die Motivation? Und daran wird deutlich, Aktivismus an sich ist keine Garantie, dass es wirklich gut um die Gemeinde steht. Es kommt darauf an, woher wird es motiviert? Kommt es wirklich aus dem Glauben heraus, aus der Liebe zu Gott und seinem Wort und aus der lebendigen Erwartung der Wiederkunft Christi? Das ist die Frage. Nun, äußerlich war alles noch da. Und der Herr Jesus sagt auch, Böse kannst du nicht ertragen. Er lobt sogar, es gab ja im ersten Jahrhundert diverse Leute, die auftraten als mit dem Anspruch, Apostel zu sein. 2. Korinther 11 wird zum Beispiel ausführlich über solche gesprochen. Und sie werden entlarvt als Verführer. Und die Gemeinde in Ephesus war auch konfrontiert mit solchen Verführern, die den Anspruch hatten, ich bin ein Apostel. Aber sie haben diese Leute untersucht und haben sich nicht geschämt, die dann auch öffentlich als Verführer darzustellen. Du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden. Die Apostel, das heißt die 12 Apostel mit dem speziellen Auftrag, die 12 Stämme Israels, und Paulus mit dem speziellen Auftrag, die nicht-jüdischen Menschen, diese Apostel haben in der Bibel keine Nachfolger gehabt. Also mit dem Tod von Johannes hörte das apostolische Zeitalter auf. Aber wir werden sehen, mit der Entwicklung hin zur römisch-katholischen Kirche im 5. Jahrhundert, da wurde der Anspruch erhoben, der Bischof von Rom sei direkt in der Nachfolge des Apostels Petrus. Also man kann sagen, die römisch-katholische Kirche ist in dem Sinn eine neuapostolische Kirche, weil sie an das Fortführen des Apostelamtes geglaubt hat und glaubt bis heute. Und so wäre es eben wichtig gewesen, auch gerade als plötzlich dieser Anspruch aufkam, im 5. Jahrhundert, der Bischof von Rom ist der Nachfolger des Apostels Petrus, hätte man ihn gleich damals prüfen sollen und als Lügner darstellen sollen. Und wir wissen ja, dass wir in der heutigen Zeit seit ein paar Jahrzehnten den Ruf hören, weithin in der Christenheit, wir sind in der Endzeit und in der Endzeit wolle Gott diese Ämter nun wiederherstellen. Das apostolische Amt und das Prophetenamt. Und darum kommen heute plötzlich Leute, die den Anspruch erheben, Apostel zu sein. Und da wäre es natürlich wichtig, dass man handelt wie Ephesus, dass man die Leute wirklich prüft. Und wenn man die Weise in der Hand hat, dass man sie auch die Konsequenzen zieht, öffentlich. Dann geht der Herr weiter, das ist also alles positiv. Er sagt auch, du hast um meines Namens willen getragen, also auch Mühe, Schwierigkeit erduldet für den Herrn, bist nicht müde geworden, und nun kommt aber. Dieses große Aber. Vers 4. Es gibt Leute, die ärgern sich, wenn jemand sagt, ja, aber. Und es ist tatsächlich mühsam, wenn Leute immer so sprechen. Ja, ja, aber, ja, aber. Aber, ja, jetzt habe ich es auch gebraucht. Ja. Es gibt Situationen, wo das nötig ist, und der Herr Jesus macht es selbst auch. Verse 2 bis 3 sagen ja. Und jetzt Vers 4, aber. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe, das ist die höchste Liebe, die erstrangige Liebe, in ihrer Qualität, in ihrer Intensität, in ihrer Hingabe. Das heißt also, der Herr Jesus sagt, nach diesen Jahrzehnten, wo die Gemeinde in Ephesus schon bestand, seit den 50er Jahren, diese Liebe, wo der Herr Jesus den ersten Platz hat in den Herzen der Gläubigen, die ist nicht mehr da. In Kolosser 1 steht von Gottes Ratschluss in Bezug auf den Herrn Jesus. Kolosser 1, Vers 18 am Schluss. Damit er in allen Dingen den Vorrang habe. Das ist Gottes Willen, dass der Herr Jesus in allem den ersten Platz hat. Und wir sehen hier, der Herr Jesus macht den Vorwurf bei Ephesus, dass das nicht mehr der Fall ist. Es ist was so viel Gutes da und positive Aktion, Aktivität für den Herrn, aber er sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Jetzt müssen Sie darüber nachdenken. Gedenke nun, wovon du gefallen bist. Sie müssen sich bewusst werden, dass da wirklich eine Entwicklung geschehen ist, weg davon, dass der Herr Jesus wirklich den ersten Platz hat. Und dann sagt der Herr Jesus, gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Buße tun heißt bereuen, die Sünde bekennen, umdenken, umkehren. Tue Buße und tue die ersten Werke. Komm also zu dem zurück, wie es früher war. Und es wird hier angedroht, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das ist natürlich eine Anspielung auf den Tempeldienst. Wir wissen aus dem Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk der Rabbiner im Judentum, geschrieben 2. bis 5. Jahrhundert, da wissen wir, dass es im Tempel zu Jerusalem zur Zeit Jesu, da gab es für den Leuchter Ersatzleuchter. Das heißt, wenn der Leuchter im Heiligtum aus irgendwelchen Gründen verunreinigt wurde, rituell unrein wurde, dann musste er weggetan werden und ersetzt werden durch einen reinen Leuchter. Und der Jesus sagt, so werde ich deinen Leuchter wegrücken. Das heißt also, ich werde den Leuchter aus dem Heiligtum entfernen, damit wir sagen, ich kann dieses Zeugnis nicht mehr gebrauchen. Du bist nicht mehr dieser Lichtträger, der von mir anerkannt ist als solcher. Und wenn man sich überlegt, aber das war doch so eine treue Gemeinde, in dem, was sie taten und wie sie lebten, nur einfach der Herr hat nicht den ersten Platz. Aber das zeigt uns, der Herr gibt sich nicht zufrieden mit einem zweiten Platz. Und das ist bereits Grund für sein Eingreifen, den Leuchter wegzurücken. Dann wird aber noch positiv erwähnt, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Übrigens steht hier nicht, dass du die Nikolaiten hassest, aber ihre Werke. Ein Kind hat kürzlich gefragt bei uns, darf man hassen? Natürlich, wir müssen hassen. Von dem Herrn Jesus heißt es in Hebräer 1, dass er das Böse, dass die Ungerechtigkeit gehasst hat und Gerechtigkeit geliebt. Ja, Böses müssen wir hassen, aber nicht die Bösen, nicht die Menschen. Das hat auch Richard Wurmbrand als rumänischer Märtyrer unter den Kommunisten immer wieder betont, wir lieben die Kommunisten, aber wir hassen den Kommunismus. Und das ist jahrelang im Gefängnis gewesen. Also es ist auch wichtig, sie hassen die Werke der Nikolaiten, der Herr Jesus hasst sie auch. Die Nikolaiten waren eine gnostische Gruppierung im ersten Jahrhundert, die übrigens auch sehr weltförmig und bis hin zur Unmoral gelebt haben. Und Ephesus hat also alle diese Dinge gehasst, völlig abgelehnt. Und schließlich kommt eben der Aufruf, wer nun ein Ohr hat zu hören, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und die Verheißung für die Überwinder ist, dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Das Paradies in Eden, auf Erden gibt es ja nicht mehr. Das hat es nach dem Sündenfall weitergegeben, aber mit der Sintflut, die ja die ganze Erde völlig umgewälzt hat, verschwand das Paradies. Aber das Paradies auf Erden war ja nur ein Abbild des himmlischen Paradieses. Und hier spricht der Herr Jesus über das himmlische Paradies und über den Baum des Lebens, der eben auf ihn hinweist. Er kann sagen, ich bin das Leben. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die wahren Überwinder, die Wiedergeborenen, werden sich einmal im Paradies von dem Herrn Jesus Christus geistlich ernähren in alle Ewigkeit. Sie haben Anrecht an diesen Baum des Lebens. Übrigens in Sprüche 3, Vers 18 wird der Baum des Lebens verglichen mit der göttlichen Weisheit. In Sprüche 11, Vers 30 wird er verglichen mit gottgewirkter Gerechtigkeit. In Sprüche 13, Vers 12 wird ein erfüllter, ersehnter Wunsch, der erfüllt wird, verglichen mit dem Baum des Lebens. Und Sprüche 15, Vers 12 wird gesagt, eine heilsame Zunge. Also ein Wort, das wirklich heilend, helfend, aufrichtend, stützend wirkt, ist ein Baum des Lebens. Alles das ist uns und noch viel mehr in dem Herrn Jesus gegeben, der eben das ewige Leben ist. Jetzt machen wir Pause und fahren dann mit Smyrna weiter. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. In 60 Minuten 6 Cent schreiben. Ja, wir haben auch Zeit gebraucht für die Einleitung, um das Ganze eben biblisch einordnen zu können. Jetzt lese ich Offenbarung 2, Vers 8, das Sendschreiben an Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wie ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Smyrna bedeutet auf Deutsch Myrrhe. Die Myrrhe kommt ja aus einem Busch, ist der Saft eines Busches, der entweder selber ausfließt, das ist die kostbarste Myrrhe, oder durch Anritzen, Anschneiden des Busches ausfließt. Myrrhe, und das sagt schon der Name, auch der hebräische Name Mohr, heißt bitter. Die Myrrhe ist im Geschmack bitter, aber wenn die Myrrhe verbrannt wird, gibt es einen Wohlgeruch. Und so ist bereits im Alten Testament die Myrrhe ein Symbol der bitteren Leiden zu Gottes Ehre. Die Myrrhe war ja Bestandteil des Rauchwerks, das auf dem goldenen Altar im Heiligtum verbrannt wurde zur Ehre Gottes. Es spricht von dem Wohlgeruch, den der Herr Jesus war in seiner Dahingabe im Tod. Und dieser Wohlgeruch entstand eben durch die Verbrennung auf dem goldenen Altar. Nun haben wir hier die leidende Gemeinde, die zur Ehre Gottes leidet. Und so ist die Myrrhe ein Symbol der bitteren Leiden zu Gottes Ehre. Der Herr Jesus stellt sich vor als der, der selber gestorben ist, aber dann auch wieder auferstanden. Smyrna entspricht der heutigen türkischen Stadt Izmir, 55 Kilometer nördlich von Ephesus. Smyrna war auch eine große und reiche Hafenstadt. Sie wurde genannt die Herrlichkeit Asiens. wegen der wohldurchdachten Stadtplanung, wegen der schönen Tempel und des idealen Hafens. Es gab dort eine jüdische Gemeinde, die eben auch hier erwähnt wird, als eine Gemeinde, die sich in dieser Zeit ganz feindlich gegen die Christen gestellt hatte. Und deswegen, wegen dieser Feindschaft und Lästerung der Christen, wird hier gesprochen über die Synagoge des Satans. Und wird gesagt, es seien eigentlich gar nicht wirkliche Juden, sondern sie sagen es nur. Also das Jude-Sein geht eigentlich verloren durch Hass und Lästerung des verheißenen Erlösers, Jesus Christus. Der Herr Jesus sagt, erkenne die Drangsal, die Armut, die steht im Gegensatz eben zu dieser reichen Stadt. Die Armut, die entstand durch die Verfolgung. Diese Gemeinde wurde also unter Domitian verfolgt. Und der Herr Jesus sagt, 10 Tage wirst du Drangsal haben. Vers 10. Nun, wenn wir das in prophetischer Hinsicht anschauen, ist es bemerkenswert, dass es unter 10 Kaisern gab es ganz massive Christenverfolgungen. Das hat begonnen unter Nero, um 65 herum nach Christus, und hat sich eben fortgesetzt über Domitian und so weiter, bis hin zu Diokletian. Das war der letzte große römische Christenverfolger. Und die Verfolgung damals betraf das ganze, im Prinzip das ganze römische Reich. Endete dann um 311 nach Christus mit der konstantinischen Wende. Also dieser Zusammenhang zwischen den 10 Tagen hier und diesen 10 Wellen der Christenverfolgung ist sehr beachtlich. Der Herr Jesus betont, dass es für die Treuen eine Belohnung geben wird. Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Stephanos, Krone kann bedeuten Krone, Königskrone oder auch Siegeskranz bei den Wettläufern. Hier ist gemeint der Siegeskranz. Wir haben noch weitere Stellen, wo diese Überwinterkrone erwähnt wird. Ich verweise auf Jakobus 1, Vers 12. Dort wird gesagt, dass diejenigen, die die Versuchung aushalten und sich darin bewähren, werden auch die Krone des Lebens bekommen. Also nicht nur die aushalten bis hin zum Tod. Wir hier werden im Moment nicht bis zum Martyrium verfolgt, sondern anders wie ausgegrenzt, ausgelacht für den Glauben. Aber da muss man nicht traurig sein, dann gibt es in diesem Fall keine Krone des Lebens. Die kann es auch nach Jakobus 1, Vers 12 geben für Druck, der eben nicht bis zum Tod geht. Paulus spricht davon, wie er den Lauf vollendet hat, in 2 Timotheus 4, Vers 8. Also da geht er von dem Bild eben des Sportkämpfers aus. Und er sagt, nun steht für ihn bevor der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Auch da wird klar, es geht nicht nur um eine Krone, sondern es geht um den Siegeskranz als Belohnung für den Sportler, der diesen Wettlauf bis zum Ende erfolgreich besteht. In 1. Petrus 5, Vers 4 wird gesprochen über den Siegeskranz der Herrlichkeit, der dort speziell Ältesten verheißen wird, die treu sind in ihrem Dienst. Und in 1. Korinther 9, Vers 25 spricht Paulus über das Sportereignis der Rennbahn, wo man alles geben muss in diesem Wettlauf. Und er sagt, es geht um einen unvergänglichen Siegeskranz. Das heißt also, diese Belohnungen für die Gläubigen, die treu den Weg gehen bis zum Schluss, Siegeskranz des Lebens, Siegeskranz der Herrlichkeit, Siegeskranz der Gerechtigkeit, das ist quasi die Sportlerbelohnung für die Gläubigen, die das Leben in der Nachfolge, das hier gesehen wird als Kampf im sportlichen Sinn, diejenigen, die das bestehen, werden diesen Siegeskranz bekommen. Und dieser Siegeskranz hat ewige Folgen. Ist also nicht beschränkt, sagen wir, auf 1000 Jahre, dann auf das Millennium, das 1000-jährige Reich, sondern wird ewig sein. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir uns jetzt in diesem Leben bewähren. Wir können nichts zur Rettung beitragen, durch Treue und Hingabe. Nein, die Rettung hat der Herr Jesus bewirkt, allein. Und wir haben sie bekommen, allein durch Glauben. Aber die Belohnung, der Siegeskranz, hängt damit zusammen und hat ewige Bedeutung. Schließlich sagt der Herr Jesus zu den Überwindern, sie werden nicht beschädigt werden vom zweiten Tod. Der zweite Tod ist die ewige Verdammnis. So wird von der ewigen Verdammnis gesprochen in Offenbarung 20, 11 bis 15, 21, 8. Also, es ist das Höchste, was einem Christen angetan werden kann, dass er ermordet wird. Aber mehr können sie nicht mehr. Und das Wichtigste ist, dass ein Mensch gerettet ist vor der ewigen Verdammnis, dem zweiten Tod. Und das wird eben den Wiedergeborenen, den Überwindern hier vor Augen geführt. Der Herr Jesus sagt ja im Matthäus-Evangelium, man soll nicht die fürchten, die den Leib töten können, aber danach können sie nichts mehr weiter tun, sondern wir sollen den fürchten, der in der Hölle Seele und Leib verderben kann. Ich gebe nur die Stelle kurz an. Es ist Matthäus 10, Vers 28. Da wird übrigens auch deutlich, dass die Verdammnis wird nicht nur einfach die Seele betreffen, sondern Seele und der auferstandene Körper der Verlorenen. Jetzt kommen wir zu Pergamus. Ich lese Kapitel 2, Vers 12 und folgende. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein kurzes gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Also hast auch du solche, welche die Lehre der Nikolaiten festhalten. Gleicherweise. Tue nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Pergamus heißt auf Deutsch Hochburg. Es war eine berühmte Universitätsstadt damals mit einer sagenhaften Bibliothek, die sich messen konnte mit der international berühmten Universitätsbibliothek von Alexandria in Ägypten. Pergamus hatte eine Bibliothek mit 200.000 Büchern. Natürlich damals, alle handgeschrieben. Darum ist das so ganz speziell. Es war eine moralisch verdorbene Stadt, was ja normal war bei all diesen griechisch-römischen Städten. Ein Zentrum des Götzendienstes, und zwar speziell für Zeus, den obersten Gott, den Göttervater der griechisch-römischen Religion, weiter für die Göttin Athene, dann für Dionysios, das war der Gott des Weines, also des Alkoholmissbrauches. Das war ein ganz besonders ekstatischer Kult mit einer Art Rockmusik, also mit stampfenden Trommelmusik. Damit wurden die Leute in Ekstase versetzt und so fühlten sie sich Dionysios ganz besonders nahe. Und sie betranken sich grenzenlos, das gehörte zu diesem Kult. Dann Aesculap, der Gott der Medizin, wurde dort auch verehrt und speziell auch der Kaiser. Das war eine Stadt speziell des Kaiserkultes. Übrigens hat man ja in den 1920er Jahren etwa hat man den Hochaltar aus Pergamus abtransportiert nach Berlin und dort im Pergamonmuseum wieder aufgebaut. Dieser Altar scheint wohl speziell ein Altar, Hochaltar gewesen sein für Zeus und Athene. Wie gesagt, Pergamus war ein Zentrum des Kaiserkultes und so war das eine Vorreiterstadt, denn bereits um 29 vor Christus wurde der Augustus-Tempel dort aufgebaut. Nun ist interessant, in Kapitel 2, Vers 13 sagt der Herr Jesus, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. In Lukas 4, Vers 5, in der Versuchungsgeschichte, sagt der Satan zu dem Herrn Jesus, alle Reiche der Welt, nein, dort steht alle Reiche des Erdkreises. In Matthäus 4 steht alle Reiche der Welt. In Lukas 4, Vers 5 steht alle Reiche des Erdkreises, griechisch Oikumene, und das war speziell der Fachausdruck für das Römische Reich. Das war die Oikumene, der Erdkreis. Hat also nichts zu tun mit einer flachen Scheibe der Erde oder sowas. Oikumene heißt einfach der bewohnte Teil der Erde, aber hier in dieser Zeit Fachausdruck für das Römische Reich. Der Satan sagt, alles von dem Erdkreis sei ihm gegeben. Somit war er eben der Fürst, nicht nur der Welt im Allgemeinen, sondern er war der Fürst des Römischen Reiches. Mit anderen Worten, er stand hinter dem Kaiser als treibende Macht. Und nun, wenn in Pergamus auch speziell der Kaiser verehrt wurde, wird umso deutlicher, was hier gemeint ist mit dem Thron des Satans. Natürlich stand der Satan auch speziell hinter dem Zeus-Kult als oberstem Gott. Denn 1. Korinther 10, Vers 20 lehrt ja, dass hinter all den Göttern der Heiden sich Dämonen verbergen. Also gefallene Engel. Aber hinter diesen höchsten Göttern ganz speziell der Satan selbst. Und darum sagt der Herr Jesus, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Es ist schon interessant, wenn also so ungefähr um 1930 in Berlin dieser Hochaltar aufgebaut wurde, der gehört eigentlich mit eben zu diesem Thron des Satans aus Pergamon. Und dann 3 Jahre später kam Hitler und hat dieses teuflische Reich aufgebaut in Berlin. Das ist ziemlich dramatisch, dieser Zusammenhang. Und übrigens auch das Ishtar-Tor, das Haupttor zur Verehrung der Göttin Ishtar und des obersten Gottes von Babylon, Marduk, der als Stier abgebildet ist auf dem Tor. Dieses Tor wurde auch in den 1920er Jahren nach Berlin gebracht und dort aufgebaut. Kann man heute noch dort sehen. Ja, also der Herr Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Nun, wir sind ja eben auf der Erde. Klar, in Philipper 3, Vers 20 steht, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von dort her erwarten wir den Herrn Jesus Christus wieder. Aber jetzt sind wir noch auf der Erde. Trotzdem findet sich darin eine Kritik, wenn der Herr sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Denn Wohnen in der Offenbarung hat einen besonderen Klang. Im Ganzen wird etwa 12 Mal in der Offenbarung davon gesprochen, wie Menschen auf dieser Erde wohnen. Und so wird, ich habe diese Stellen aufgeführt, Offenbarung 3, Vers 10, 6, Vers 10, 8, Vers 13, 11, Vers 10, 2-mal, 13, 8, 12, 14, 2-mal, 17, 2 und 8, wird immer wieder gesprochen über die, die auf der Erde wohnen. Und das ist der Ausdruck für die gottlosen Menschen, die hier auf der Erde zu Hause sind und mehr gibt es nicht. Sie haben keine Beziehung zu Gott und sie leben gottlos. Und darum kommt das göttliche Gericht der Offenbarung über sie. Nun, wenn im Zusammenhang mit dieser Serie die Menschen, die auf der Erde wohnen, von den Christen gesagt wird, ich weiß, wo du wohnst, dann müssen wir uns auch fragen. Natürlich sind wir hier auf der Erde und wir haben einen Pass, die meisten von uns einen Schweizer Pass oder auch einen deutschen, einen EU-Pass oder was auch immer. Ja, wir sind hier auf der Erde. Aber die Frage ist, fühlen wir uns so zu Hause hier, als wir Mühe hätten, bei der Entrückung wegzugehen? Oder dass wir so an unserem Besitz gebunden sind, dass wir den kaum loslassen können? Darin liegt die Kritik. Ich weiß, wo du wohnst, wo du dich richtig zu Hause fühlst. Oder haben wir dieses Empfinden, wir sind eigentlich Fremdlinge hier auf der Erde, aber wir sind hier gesandt von Gott mit dem Auftrag, sein Licht zu verbreiten? Oder sind wir eben an diese Erde gebunden und an die Besitztümer, die Gott uns gegeben hat, anvertraut hat? Das ist die große Frage. Und die waren also viel zu stark verbunden mit dieser Heimat hier auf Erden. Aber der Herr Jesus stellt sich ja vor als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. In Hebräer 4, Vers 12 wird das Wort Gottes als zweischneidiges, scharfes Schwert beschrieben. Dieses Schwert teilt ganz klar zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Sünde und Gerechtigkeit, zwischen Welt und Gemeinde und so weiter. Also der Herr Jesus zeigt, er hat dieses Schwert, das ganz klar die Trennlinie zeigt, da wo die Gläubigen in Pergamon eben diese Trennung nicht mehr klar hatten. Und nun, bezogen auf die Kirchengeschichte, haben wir hier die konstantinische Wende vor uns. Ab 313 wird plötzlich das Christentum erlaubte Religion. Bisher mit dem Tod verfolgt. Plötzlich erlaubt, weil eben Konstantin an die Macht kam, nach Diokletian. Und er hat später sogar das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Und plötzlich dachten die Christen, wow, jetzt haben wir das Sagen. Jetzt sind wir nicht mehr die Unterdrückten. Und so haben sie sich mit dem Staat verbunden, und zwar sehr direkt. Kaiser Konstantin erklärte, dass er das Oberhaupt der Kirche sei. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und wir müssen nicht meinen, Konstantin sei ein wiedergeborener Christ gewesen. Gut, er hat sich Christ genannt. Er hat das Christentum begünstigt. Ganz am Ende seines Lebens hat er sich sogar noch taufen lassen. Aber er blieb bis zum Lebensende Pontifex Maximus. Das war der Titel des obersten heidnischen römisch-griechischen Priesters. Ja, das war ein Schachzug des Satans. Satan hat versucht, durch die Verfolgung die Gemeinde und ihr Zeugnis zu zerstören. Das gelang nicht. Er hat es versucht, nicht mehr als der brüllende Löwe, 1. Petrus 5, sondern als die zischende Schlange, 2. Korinther 11, Vers 2. Und so wurden die Christen begünstigt und haben sich mit der Welt verbunden. Der Herr sieht das und macht darum auch den Vorwurf: Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Aber er sagt auch Positives. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. In dieser Zeit kam eine ganz neue Angriffswelle auf die Gemeinde zu. Und zwar begannen Leute in Frage zu stellen, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Dass er dem Vater gleich ist. Es gab viele, die sagten, Jesus Christus ist einfach das erste Geschöpf gewesen. Das ist genau die Lehre der Zeugen Jehovas. Das erste Geschöpf Gottes. Und dann habe er alles erschaffen, aber er sei nicht von Ewigkeit her. Und von Ewigkeit her Gott. Und so war das ein Thema im ganzen Römischen Reich, im Osten und auch darüber hinaus, wurde diskutiert, auch in der Straße, ob man Christ war oder nicht. Übrigens, wie siehst du das mit Jesus Christus? Ist er Gott gleich oder nicht? Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das hat die Menschen bewegt. Und in dieser Zeit war das Christentum wirklich an einer ganz entscheidenden Wende. Ohne weiteres hätte die Kirchengeschichte so weitergehen können, dass man sich entschieden hätte, Jesus Christus ist nur ein Geschöpf, er ist nicht Gott. Aber es gab treue Leute, die sich so kämpfend einsetzten für die Wahrheit. Ich habe auf dem Blatt speziell erwähnt, Athanasius. Athanasius 295 bis 373, er verteidigte mit Scharfsinn und mit großer Bibelkenntnis, aber auch verbunden mit praktisch seelsorgerlichen Gedanken, die Gottheit Jesu Christi. Er stellte dar, wenn wir diese Wahrheit aufgeben, dann verlieren wir unseren Herrn. Wir verlieren unseren Erlöser. Es geht wirklich um das Zentrum des Glaubens. Das hat er wunderbar darlegen können. Und schließlich kam es zu einem Durchbruch, und zwar bei dem Konzil von Nicäa 325. Da hat die Mehrheit der Bischöfe aus der ganzen Welt, kann man sagen, die haben beschlossen, die biblische Lehre ist, Jesus Christus ist dem Vater gleich. Er ist Gott gleich. Und dann im Konzil von Konstantinopel 381, da wurde beschlossen, es ist wirklich die Lehre der Bibel, dass auch der Heilige Geist Gott ist, dem Vater und dem Sohn gleich. Er ist nicht eine unpersönliche Kraft. Übrigens, die Reformatoren später, die haben gesagt, diese frühen Konzilsentscheidungen, die glauben wir auch. Aber wir glauben nicht daran, weil die Konzilien das entschieden haben. Wir glauben daran, weil es in der Bibel steht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber kirchengeschichtlich war dort die Christenheit am Abgrund. Und die gesamte Christenheit wäre quasi so geworden wie die Zeugen Jehovas. Eine fundamentale Sekte, antichristliche Sekte, die Christus direkt angreift. Und Gott hat das so geführt, aber dank dieser Einzelkämpfer. Und hier finden wir erwähnt Antipas. Sein Name bedeutet einer gegen alle. Das war so ein Einzelkämpferkampf, der aber zum Ziel geführt hat. Ein Wunder Gottes. Dann sagt der Herr Jesus in Vers 14, aber ich habe ein weniges oder ein kurzes wider dich. Es ist wichtig, dass man das korrekt versteht. Das heißt nicht, dass das Weitere nicht so wichtig wäre, sondern der Sinn ist, dass Weitere kann in kurzen Worten dargelegt werden. Aber es ist ganz, ganz entscheidend. Der Herr Jesus wirft vor, es gibt solche, die haben die Lehre des Bileams oder Balaams. Bileam kennen wir aus dem vierten Buch Mose. Das war eine ganz eigenartige Person. Einerseits hat Gott diesen Mann als Propheten benutzt, obwohl er kein Israelit war. Und andererseits war er ein Wahrsager, der mit der Finsternis in Verbindung stand. Als Israel daran war, ins verheißene Land zu gehen, nach dem Auszug aus Ägypten, mussten sie durch heute jordanisches Gebiet hindurch und kamen so in das Gebiet der Moabiter. Die Moabiter hatten Angst vor den Israeliten und ließen diesen Propheten aus dem Norden vom Euphrat her holen und der sollte Israel verfluchen. Aber Bileam sagt, ich kann natürlich nur das tun, was Gott mir sagt. Er hat versucht, ob er von Gott eine Botschaft bekommt, um als Prophet Israel zu verfluchen. Und jedes Mal hat Gott ihn gezwungen, er muss Israel segnen. Das hat natürlich den moabitischen König richtig wütend gemacht. Und Bileam hat gesagt, ich kann es nicht. Ich kann nicht Israel verfluchen. Er war bereit, aber er konnte es nicht. Und dann hat er aber noch einen Gratis-Tipp. Nein, er wurde bezahlt, es war kein Gratis-Tipp. Aber so ein Zusatztipp, so muss ich sagen, gegeben. Weißt du, wie kannst du Israel ins Verderben stürzen? Das auserwählte Volk kann man nicht verfluchen. Es ist von Gott gesegnet. Aber du musst sie verführen zur Sünde. Und dann kommen sie unter die Zucht Gottes. Ihr müsst die Israeliten zu einer Party einladen. Und das haben sie gemacht. Sie haben die Israeliten eingeladen. Sie könnten mit ihnen ein Fest feiern. Und da haben sich so viele verführen lassen und haben bei diesem Baal-Fest der verbunden war mit ritueller Unzucht, haben sie mitgemacht. Und das hat dazu geführt, dass Gott 25.000 getötet hat aus Israel. Nun, der Satan hat gemerkt, ich kann das Volk Gottes, das himmlische Volk Gottes, nicht kaputt machen durch die Verfolgung. Es ist ein gesegnetes Volk und durch die Verfolgung kamen erst recht viele Leute zum Glauben. So dass Tertullian, er lebt um 200, gesagt hat, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das war so überzeugend. Menschen, die bereit sind, für ihren Glauben zu sterben, da muss doch was dahinter sein, haben sich die Römer gesagt. Und so sind erst recht viele Menschen zum Glauben gekommen. Nun hat der Satan sich gesagt, ich muss die Methode ändern. Und so wurden plötzlich die Christen die Starken. Sie konnten sich mit dem Staat verbinden. Und das hat dazu geführt, dass man sich gesagt hat, ja, wahrscheinlich hat jetzt das tausendjährige Reich begonnen. Ja, gut, Christus ist zwar noch nicht da, aber offensichtlich herrscht er jetzt durch die Kirche, durch uns. Und damit ging zum Beispiel auch die Erwartung der Wiederkunft Christi verloren. Jetzt sind wir die Starken. Und in dieser Zeit kam ganz viel Aberglaube in die Kirche hinein. Heiligenverehrung, Reliquienkult, Marienverehrung und so weiter. Okkulte Dinge, verdeckt durch ein christliches Mäntelchen, aber es war nichts anderes als Götzendienst, das kam in die Kirche hinein. Und darum sagt der Herr Jesus, du hast solche, die die Lehre Bileams haben, der so hinterhältig zur Sünde verführte, und dann muss Gott eingreifen mit seinem Gericht. Weiter wird gesagt, du hast solche, die haben die Lehre der Nikolaiten. Die Nikolaiten hatten wir schon in Ephesus erwähnt, aber dort stand etwas von den Werken der Nikolaiten. Jetzt lesen wir von der Lehre der Nikolaiten. Nun, das ist interessant, aus dem Grund, in Ephesus haben wir noch die Praxis, eine bestimmte falsche Handlungsart. Aber eine falsche Handlungsart, die kann sich so etablieren, dass am Schluss daraus ein Dogma gemacht wird. Und das ist das Schlimmste. Denn dann handelt man nicht nur falsch, sondern man sagt, man muss so handeln. Also aus einer falschen Praxis kann mit der Zeit ein falsches Dogma entstehen. Interessant ist noch Folgendes, das habe ich unter Ephesus noch aufgeführt. Das Wort Nikolaiten kann man übersetzen aus dem Griechischen mit Volksbeherrscher. Und in diesem Namen steckt natürlich das Problem des Klerikalismus. Der begann sich zu entwickeln ab dem 2. Jahrhundert. Im 1. Jahrhundert gab es ja nur Älteste, so wie das Gott eingerichtet hat im Neuen Testament. Im 2. Jahrhundert hat man gesagt, aber einer der Ältesten, das ist der Oberälteste. Den hat man Bischof genannt. Das ist das griechische Wort Episkopos für Aufseher. Und im Neuen Testament sind die Ältesten, werden Aufseher genannt. Man lese nach Apostelgeschichte 20. Dort spricht Paulus zu den Ältesten von Milet und er nennt sie im Text Aufseher, das heißt Bischöfe. Aber ab dem 2. Jahrhundert, der Oberälteste, das ist der Bischof. Und die anderen sind einfach Älteste. Dann hat man sich später gesagt, ja, es gibt Bischöfe einer Gemeinde, die sind eigentlich auch gesetzt über mehrere Gemeinden, über ganze Regionen. Und später hat sich das so entwickelt, man hat gesagt, aber die Bischöfe von ganz besonders wichtigen Städten wie Alexandria, Jerusalem und so weiter, die sind oberste Herrscher über alle anderen regionalen Bischöfe. Und so war das der Weg zu dem totalen Klerikalismus der römischen Kirche, wie wir noch sehen werden. Und das ist eben die Lehre der Nikolaiten. Man hat ein Volksbeherrschersystem allmählich aufgebaut. Das hat begonnen mit gewissen Werken in diese Richtung, die wurden aber immer mehr zum Dogma. Aber eben der Herr Jesus sieht bei all diesen schlimmen Dingen das Positive, 2 Vers 13, du hältst fest an meinem Namen. Also die Christenheit hielt an der grundsätzlichen Lehre, wer ist Jesus Christus? Wer ist Gott? Vater, Sohn und Heiliger Geist, daran hielten sie ganz klar fest. Der Jesus verspricht den Überwindern in Vers 17, dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das griechische Wort für Stein hier heißt Psephos. Das ist der Fachausdruck für einen Stimmstein. Im Altertum bei den Griechen legten die Richter in eine Urne einen weißen Stein ein, so gewissermaßen die Geschworenen, ja, wenn sie überzeugt waren, der Angeklagte ist unschuldig. Und wenn er schuldig gesprochen werden sollte, warfen sie einen schwarzen Psephos ein. Der Jesus spricht hier von dem weißen Psephos, den die Überwinder bekommen werden. Das heißt, ich werde diejenigen, die wirklich wiedergeboren sind und diese Dinge überwinden, denen werde ich einmal das Zeugnis ausstellen, ihr seid wirklich gerecht vor Gott. Römer 5, Vers 1 sagt, durch den Glauben sind wir gerecht, von Gott gerecht gesprochen worden, durch Glauben allein. Also der Herr Jesus wird diese einmal mit diesem Zeichen ausweisen, ihr seid wirklich gerechtfertigte Menschen, die vor Gott stehen können, als hätten sie nie gesündigt, weil der Herr Jesus sie so vollkommen rein und gerecht gemacht hat durch sein Blut. Aber das Ganze hat noch eine Doppelbedeutung. Ein weißer Stein mit einem Namen darauf. Im Altertum gab es die Sitte, wenn man einen ganz besonders geehrten Gast einladen wollte, ließ man ihm einen weißen Stein überbringen mit seinem persönlichen Namen drauf. Also wenn der Herr sagt, nicht nur ein weißer Psephos mit seinem Namen drauf, das bedeutet, ich lade die Überwinder ganz persönlich ein. Was gibt es dann zu essen? Nun, das steht ja hier. Sie werden von dem verborgenen Manna bekommen. Das Manna war ja diese göttliche Speise während der Wüstenwanderung in Ägypten. 2. Mose 16. Plötzlich war diese Speise eines Morgens auf dem Boden. Die Israeliten wussten nicht, was das war. Sie kamen aus den Zelten heraus und sagten, Manhu, 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 überall hörte man, Manhu. Was ist das, was ist das? Und so nannte man diese Speise Man. Was? Griechisch abgewandelt gab das Manna. Und der Jesus erklärt ja in Johannes 6, dass er das Brot aus dem Himmel ist, das herabgekommen ist, um der Welt das Leben zu geben. Wer ihn als Retter aufnimmt, das heißt ganz bewusst Jesus Christus als Retter aufnimmt, so wie wenn er dieses Brot essen würde, der bekommt ewiges Leben. Das ist das Manna, das spricht von dem Herrn Jesus, der vom Himmel gekommen ist. Und er wird beschrieben in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Und wenn wir die Bibel lesen, sollten wir uns immer fragen, Manhu, Manhu, Manhu. Wenn wir am Morgen das Manna, dieses geistliche Manna essen. Wir sollen immer Fragen stellen. Was sagt diese Stelle über Gott, über den Herrn Jesus aus? Was lerne ich da Neues über ihn? Manhu. Dann können wir uns so ernähren. Aber hier geht es um verborgenes Manna. Nach 2. Mose 16, Vers 33 wurde nämlich ein bisschen Manna beim ersten Mal eingesammelt und in einen Krug getan. Und zwar war das ein goldener Krug, der wurde in die Bundeslade hineingetan, ins Allerheiligste. Hebräer 9, Vers 4 spricht davon. Und so war das verborgenes Manna, das eben ins Heiligtum hineinkam, aber in den hintersten Raum, ins Allerheiligste und nicht irgendwo im Allerheiligsten, sondern in die Bundeslade hinein. Und so spricht dieses Manna von den verborgensten Herrlichkeiten der Person des Herrn Jesus. Und er sagt den Überwindern, die an seinen Namen festgehalten haben, ihr werdet einmal das verborgene Manna bekommen. Ihr werdet die tiefsten Herrlichkeiten des Herrn Jesus werdet ihr als Speise, geistliche Speise genießen können. Das, was er in ist, der ewige Sohn Gottes, der ewige Gott, der vollkommene Mensch geworden ist und so als Mensch für uns sterben konnte, wieder auferstanden ist, Die verborgensten Herrlichkeiten werden sie dann bei dieser persönlichen Einladung genießen können. Wir gehen weiter zu Thyatira. Während ich Smyrna überschrieben habe mit Verfolgung, Pergamus mit einer gegen alle, so beschreibe ich Thyatira mit die unbefleckte Verführerin. Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als der ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jezabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt und sie lehrt und verführt, meine Knechte Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten. Und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie man sagt, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben, und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wie ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Thyatira beschreibt nun die Zeit ab dem 5. Jahrhundert, als das Papsttum aufkam. Ich habe erklärt, wie sich die Lehre der Nikolaiten entwickelt hat, ab dem 2. Jahrhundert. Schrittweise. Und schließlich um 440 nach Christus sagte der Bischof Leo I. von Rom, ich bin der oberste Bischof über alle Bischöfe der Welt. Und damit war das Papsttum geboren. Die Papstkirche war damit entwickelt. Und das Tragische, diese Verstärkung der Führung hat man eigentlich gemacht aus dem Bedürfnis heraus, dadurch ihr Lehren besser abwehren zu können. Man hat sich gesagt, wenn es in einer Gemeinde einen obersten Bischof gibt, der einfach selber entscheiden kann, kann man besser Irrtum abweisen. Und so hat sich das immer weiterentwickelt bis hin zur päpstlichen Kirche. Tragisch. Mit einer falschen Methode wollte man eigentlich etwas Gutes erreichen. Aber es hat in die Katastrophe hineingeführt. Also so haben wir in Thyatira die Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus. Thyatira kann man übersetzen aus dem Griechischen mit verderbter Opfergeruch. Interessanter Name, oder? Verderbter Opfergeruch. Nicht ein lieblicher Geruch wie Smyrna. Ein verderbter Opfergeruch. Thyatira war bekannt für die Herstellung der Purpurfarbe. Die Purpurkrämerin Lydia, Apostelgeschichte 16, Vers 14, kam ja aus Thyatira. Und interessant ist, dass gerade diese Purpurfarbe eine sehr wichtige Farbe werden sollte für das päpstliche Rom. Ich verweise hier auf Offenbarung 17, Vers 4. Thyatira war ein Zentrum der Apollo- und Artemis-Verehrung. Apollo war ja ein Sohn des Zeus. Ein falscher Sohn Gottes. Und Artemis wurde verehrt als eine Göttermutter, die dann später im Marienkult weiterleben sollte. Eine Frau, zu der man betet. Und der Herr Jesus stellt sich hier vor als der Sohn Gottes. Vers 18. Nicht als dieses Baby in der Hand einer Statue, die nichts anderes ist als eine Göttermutter. Mit diesem Sohn Gottes hat Christus nichts zu tun. Ja, und dann wird der Vorwurf gemacht, du hast eine falsche Prophetin, Jezabel, Jezabel bedeutet auf Deutsch, aus dem Hebräischen übersetzt, die Unberührte, die Unbefleckte. Und sie verkörpert die ganze Autorität von Thyatira. Und so wurde eine sogenannte heilige Kirche. Aber hier wird gesagt, es sei eine falsche Prophetin. Und es ist eine unrechtmäßige Lehrerin, denn in 1. Timotheus 2, Vers 12 sagt Paulus, dass eine Frau nicht mit Autorität lehren darf. Also wenn eine Frau diese Lehraufgabe in der Gemeinde übernimmt, dann hat sie ganz klar gegen dieses göttliche Verbot verstoßen und maßt sich also eine Lehrautorität an, die sie gar nicht hat. Und nun, genau in dieser Kirche entwickelte sich das höchste Lehramt in einer Person, im obersten Bischof von Rom, dem Papst. Bis hin zum Dogma der Unfehlbarkeit, das im 19. Jahrhundert formuliert wurde. Und der Herr macht also den Vorwurf, dass sie diese falsche Autorität überhaupt tolerieren lassen. Und der Jesus sagt, sie verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Nun, das Zentrum der römischen Kirche wurde die Messe. Ohne die Messe gibt es keine römische Kirche. Das ist das absolute Zentrum. Und die Messe wird gesehen als das Opfer von Jesus Christus, das jeden Tag wiederholt wird. Quasi der Priester opfere Jesus Christus unblutig jeden Tag neu. Man begann zu lehren, das Brot des Abendmahles, das ist Jesus Christus. Es wird umgewandelt in Jesus Christus, in seinen Leib, und der Wein sei wirklich das Blut von Jesus Christus. Und die logische Folge ist, ja, wenn das Brot Jesus Christus ist, dann darf man dieses Brot auch anbeten. Und das wird ja auch gemacht. Die Hostie wird erhoben und alle knien davor nieder. Das ist ein bekannter Akt im Zusammenhang mit der Messe. Aber was ist in der Bibel Götzendienst? Die Verehrung der Natur. Die Verehrung der Materie. Wenn man die Sonne anbetet, das ist Materie, die tagtäglich explodiert, ja, und uns darum dieses schöne, angenehme Licht gibt, die Wärme. Aber die Sonne darf man nicht anbeten, sondern nur den, der die Sonne gemacht hat. Und so ist aller Götzendienst eigentlich eine Verehrung von irgendwelchen Kräften in der Natur. Und wenn man nun dieses Brot anbetet, göttlich verehrt, dann ist das nichts anderes als konkreter Götzendienst. Ein Götzenopfer, von dem man auch isst. Und weiter wird gesagt, sie verführt zu Hurerei. Das kam ganz besonders durch die Lehre des Zölibats. Die Lehre, dass also wer einen höheren geistlichen Dienst tut, der darf nicht verheiratet sein. Weil das ist zu unheilig für jemanden, der wirklich heilig sein will. Es war eine Verachtung der Ehe, die Gott als Geschenk dem Menschen gegeben hat. Und in 1. Timotheus 4, da sagt der Apostel Paulus, Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Tagen etliche von dem Glauben abfallen werden. Achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Also, in manchen Übersetzungen steht in Vers 1, in den letzten Zeiten. Das ist definitiv falsch übersetzt. Weil hier haben wir das Wort Hysteros und das bedeutet das Späterkommende, das Dahinterliegende. Und darum muss man zwingend übersetzen in späteren Zeiten. Nicht in den letzten Zeiten. Dafür wird das Wort Eschatos im Neuen Testament gebraucht. Ganz anderes Wort. In späteren Zeiten. Also in der Zeit der Apostel werden viele vom wahren Glauben wegkommen und sie hören auf Dämonen. Und was lehren diese Dämonen? Die reden in Heuchelei, Lügen. Und zwar verbieten sie zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Da haben wir das Zölibat, das Verbot zu heiraten und das Gebot der Askese. Und beides hat begonnen aufzukommen im 2. Jahrhundert, bereits in der Zeit von Smyrna, wo es noch so viele Treue gab in dem Martyrium, aber da kamen diese falschen Dinge bereits hinein und es entwickelte sich immer mehr. Und schließlich mit der konstantinischen Wende wurde das quasi zum Run, dass man aus der Gesellschaft ausstieg und ein Mönch wurde oder ein Eremit. Und das wurde dann in der römischen Kirche noch viel mehr ausgebaut und als oberster heiligster Stand hingestellt. Was beinhaltete das? Eben nicht heiraten und Askese zu betreiben. Und die Bibel, das steht übrigens auch in jeder katholischen Bibel, die Bibel sagt, das sei eine Lehre von Dämonen. Und warum ist das so eine schlimme Lehre, das Zölibat? Der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 7, dass Ehelosigkeit ein Geschenk von Gott sein kann, um dem Herrn noch mehr zu dienen. Indem man auch noch viel mehr Zeit und Kraft eben direkt für den Dienst, für den Herrn einsetzen kann. Aber Paulus sagt ganz klar, das darf nur jemand tun, der ganz klar fest ist und auch von seiner körperlichen Beschaffenheit nicht eben in Gefahr ist, moralisch zu Fall zu kommen. Nur so jemand hat diese Gabe. Und schon gar nicht ein Gebot. Jederzeit könnt ihr doch wieder heiraten, nach 1. Korinther 7. Aber durch das Zölibat hat man so viele Männer und Frauen zu Fall gebracht, indem man sie zwang zu einem Stand, der gar nicht von Gott für sie bestimmt war. Und so kam eine fürchterliche Flut von Hurerei. In der Bibel wird jeglicher Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe als Hurerei bezeichnet. Eine Flut der Hurerei kam in die Christenheit hinein und hat das christliche Zeugnis so in Verruf, in Schande gebracht, bis zum heutigen Tag. Es ist eine Lehre von Dämonen, es ist die Lehre Jezabels, die verführt meine Knechte, Hurerei zu tun. Also ganz schrecklich. Und der Herr sagt in Kapitel 2, Vers 21, ich gab ihr Zeit, damit sie Buße täte. Und sie will nicht Buße tun. Und diese Zeit, wo Gott der Christenheit die Möglichkeit gab, umzukehren, war eine sehr lange Zeit. Von 440 bis 1517, da brach dann die Reformation aus. Das führt uns dann zum nächsten Sendschreiben in Sardes, das wir nächstes Mal am Bibelstudientag behandeln werden. Also so haben wir die erste Hälfte ziemlich geschafft. Ja, also das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Keines der Sendschreiben umfasst eine so lange Zeit wie Thyatira. Und der Herr sagt, ich habe ihr Zeit gegeben. Jahrhundertelang. Und die Masse wollte nicht umkehren. Aber der Herr Jesus sagt den übrigen in Thyatira, so viele diese Lehre nicht haben. Nun, der Herr kennt all die Treuen in diesem System ab dem 5. Jahrhundert, durch all die Jahrhunderte hindurch. Da sind zum Beispiel besonders zu erwähnen die Waldenser. Eine riesige Bewegung, schon lange vor der Reformation, von Menschen, die das Evangelium entdeckt haben in der Bibel. Aber das waren Katholiken. Und sie haben wirklich die Bibel ganz neu begonnen zu lieben und die Grundwahrheiten des Evangeliums. Das Gleiche ist auch zu sagen von diesen vielen, die durch die Bewegung von Johannes Hus ausgelöst wurde, von Tschechoslowakei aus. Und dann auch die Bewegung von Wycliffe. Wycliffe war ein katholischer Theologieprofessor in England. Und er hat das Evangelium wieder neu entdeckt, die Bibel. Und so haben viele Katholiken innerhalb der katholischen Kirche wieder neu das Evangelium entdeckt und begonnen zu lieben. Das sind diese übrigen, die diese Lehre nicht haben. Und der Herr gibt ihnen ganz besondere Verheißungen. Und natürlich, wir müssen wissen, wir kennen nicht aus der Geschichte alle Treuen. Die Geschichte hat nur festgehalten die großen Bewegungen. Aber wir können sicher sein, dass Gott zu allen Zeiten immer einen Überrest hatte. Wie das auch steht in Römer 11. Dieser Grundsatz, dass Gott zu allen Zeiten, auch in Zeiten des größten Abfalls, hat er immer einen treuen Überrest. So war das auch in der Zeit von Elia. Da gab es diese 7000, die dem Baal das Knie nicht beugten. Und der Herr sieht diese Treuen und er gibt ihnen den Lohn. Kapitel 2, Vers 26. Sie werden einmal mit Christus in der Zukunft herrschen. Das ist nun ganz interessant, weil mit der konstantinischen Wende hat ja die Kirche plötzlich Macht bekommen. Und diese Macht immer mehr an sich gerissen, sogar schließlich der Papst sogar mächtiger war als die Kaiser und die Könige in ganz Europa. Der konnte die einsetzen, absetzen, wie er wollte. Sie dachten, jetzt ist die Zeit des tausendjährigen Reiches. Jetzt herrscht Christus durch seinen Stellvertreter in Rom. Aber woher? In Offenbarung 19, Vers 11 kommt zuerst der Herr Jesus aus dem Himmel zurück und dann gründet er das tausendjährige Reich auf Erden. Offenbarung 20. Die wollten herrschen zu einer Zeit, wo es keine Herrschaft gibt der Christen. Die Christen haben bis zum heutigen Tag kein Recht, als Gemeinde zu herrschen in dieser Welt. Aber der Herr Jesus sagt den wahren Gläubigen hier, ihr werdet einmal mit mir in der Zukunft wirklich herrschen. Und er gibt ihnen den Morgenstern, 2 Vers 28. Nun, der Morgenstern ist ein Name für den Herrn Jesus, Offenbarung 22, Vers 16. Nicht wahr, der Morgenstern, das ist die Venus, der Planet Venus, der zu gewissen Zeiten als erster Stern vor Sonnenaufgang am Ende der Nacht zu sehen ist am Himmel. Der Sonnenaufgang wird in Malachi 4, Vers 2 wird in Verbindung gebracht mit der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, der einst. Er wird kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Aber der Morgenstern geht vorher auf. Und so ist der Morgenstern, der aufgeht, ein Hinweis auf Christus, der kommen wird, bevor er kommt, sichtbar für die ganze Welt, nämlich zur Entrückung. So wird er Jesus auch genannt in 2. Petrus 1, Vers 19, als dieser kostbare Morgenstern für die Gläubigen, der eben aufgeht, noch bevor der Jesus einmal in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Die Entrückung könnte jederzeit geschehen. Aber die Wahrheit der Entrückung war bekannt unter den Christen im ersten Jahrhundert, auch noch im zweiten und im dritten Jahrhundert, aber mit der konstantinischen Wende ging alles verloren. Plötzlich hat man gesehen, jetzt können wir herrschen, jetzt ist das tausendjährige Reich. Und darum gab es ja tausend Jahre später eine solche Endzeithysterie. Da dachte man sich, jetzt ist das tausendjährige Reich vorbei, jetzt müsste dann Christus sichtbar kommen. Völliger Unsinn. Christus kommt nicht am Ende des tausendjährigen Reiches, sondern am Anfang. Ja? Also ist so offensichtlich, wie die Bibel verdreht worden ist. Aber damit ging die Hoffnung auf die Entrückung verloren. Und der Herr Jesus sagt diesen Treuen in Thyatira, ich gebe euch den Morgenstern. Das heißt, ihr werdet bei der Entrückung dabei sein und erfahren, wie ich euch von dieser Erde wegnehme, bevor einmal all die Gerichte kommen und bevor ich einmal als Richter der Welt mit allen Gläubigen zusammen erscheinen werde. Ja, machen wir also hier einen Punkt und fahren das nächste Mal weiter mit den drei letzten Sendschreiben. Es wäre ja schade, wenn wir nur so oberflächlich durchgehetzt hätten. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein kostbares Wort, das so reichhaltig und vielfältig ist. Wir sehen, wie diese Kapitel direkt unser Herzen ansprechen und auch das, was wir heute brauchen. Und wir sehen auch, wie der ganze Lauf der Kirchengeschichte nicht eine Zufallsentwicklung war, sondern von Anfang an hattest du alles in der Hand. Und du hast es auch klar vorgebildet, wie es kommen würde. Und das gibt uns Ruhe, weil wir sehen, dass dir nie das Steuer, die Autorität aus der Hand gefallen ist. Danke, Herr Jesus, dass du lebst und dass wir auch diese wunderbare Hoffnung haben dürfen von einer baldigen Wiederkunft zur Entrückung der Gemeinde. Und hilf, dass wir wirklich bereit sind für dieses Ereignis. Und hilf auch all denen unter uns, die noch keine persönliche Beziehung zu dir als Erlöser haben, dass sie doch auch so schnell wie möglich bei dir Zuflucht suchen, bei dir, dem Retter. Und auch Vergebung, Rechtfertigung aus Glauben erfahren und auch die Gabe des ewigen Lebens. Wir danken dir, Herr Jesus, und preisen dich für deine überwältigende Herrlichkeit. Amen.